Der Schrei nach Gerechtigkeit kann sehr viele verschiedene Töne und auch verschiedene Lautstärken haben. Ich erinnere mich an meinen Schwiegervater, er erzählte mir aus seiner Kriegsgefangenschaft, alle Menschen hatten zu der Zeit wenig zu essen, die einheimische Bevölkerung und natürlich die Gefangenen noch viel weniger. Und unter ihnen war die wichtigste Frage, bekommen wir alle das Gleiche? Geht es gerecht unter uns zu? Haben wir alle so viel und gleich viel zu essen, dass es uns zum Überleben reicht? Und sie haben sich mit primitivsten Mitteln Wagen gebaut, mit denen sie jede Brotkrume und jedes Kartoffelstückchen abgewogen und zugeteilt haben. Das ging eine Weile ganz gut, bis der Erste zu klagen anfing und sagte, aber ich habe doch eine viel schwerere Arbeit. Ich muss ständig im Freien sein, bei jedem Wind, bei jedem Wetter, bei jeder Temperatur. Ich brauche mehr, sonst überlebe ich das nicht. Und ein anderer sagte, mein Schwiegervater war klein gebaut und das war ein Hühne von einem Menschen. Er sagte, ich bin doch ganz anders gebaut. Wenn ich nicht mehr kriege als dieser, dann überlebe ich das nicht. Und so ging es weiter. Von Solidarität war bald keine Rede mehr. Die Schwerarbeiter argumentierten gegen die Schreibstubenleute, die Großen gegen die Kleinen, die Jungen gegen die Älteren, die Gesunden gegen die Kranken und die Vorlauten gegen die Schüchternen. Immer wieder mussten Kompromisse erstritten werden, immer wieder musste man sich einigen. Die Menschen hatten nun eben mal ganz unterschiedliche Voraussetzungen, einen unterschiedlichen Gesundheitszustand, unterschiedliches Alter, unterschiedliche Sozialkompetenz und unterschiedliches Leistungsvermögen. Sie hatten eben ungleiche Anfangsausstattungen und verlangten ungleiche Verteilung. Ist das nicht paradox? Aus Gerechtigkeitsgründen verlangten sie Ungleichheit. Nun, im Ergebnis langte allmählich das Essen, so erzählte mein Schwiegervater, denn die Schwachen starben der Reihe nach weg. Der Schrei nach Gerechtigkeit ist uns bekannt aus Notzeiten, aber was erleben wir gerade? Warum ist gerade in den Zeiten, in denen wir Vollbeschäftigung haben, auch einen breit gestreuten Wohlstand, auch eine Zeit, in der wir, sagen wir mal, Leute, die wenig verdienen, gut versorgen können. Warum ist gerade bei uns der Schrei nach Gerechtigkeit immer lauter? Und wir hören ihn in der Politik, wir hören ihn in den Medien. Aber für mich stellt sich natürlich noch eine weitere Frage, wem überlassen wir das Thema Gerechtigkeit? Haben wir da nichts zu sagen? Die Bibel ist doch geradezu voll von Aussagen über Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal von der Micha-Initiative gehört haben. Das ist so ein globales Netzwerk von Christen und christlichen Werken, die sich engagieren gegen extreme Armut und für mehr Gerechtigkeit. Und diese Micha-Initiative, sie hat eine Bibel herausgebracht, sie nennt sich Gerechtigkeitsbibel, und ich habe sie mir mal bei Siegfried Winkler ausgeliehen. Und in dieser Bibel sind alle Bibelverse und alle Stellen angestrichen, rot angestrichen, die mit Armut, mit Ausgleich, mit Gerechtigkeit zu tun haben. Seine Bibel auf der Basis Hoffnung für alle. Und es sind 3150 Verse, die dazu Stellung nehmen. Nicht zu verwechseln mit der Bibel in gerechter Sprache. Also es ist was ganz anderes. Es sind zwei verschiedene Dinge, ja? Ich lege die Bibel. Ich fand es interessant, durchzublättern, welche Stellen da alle gemeint sind. Bei manchen würden wir gar nicht darauf kommen, dass es sich hier um eine Stelle zum Thema Gerechtigkeit handelt. Und Gerechtigkeit, das ist doch auch unser Thema als Christen. Das können wir doch nicht so einfach anderen überlassen, die es politisch ausschlachten. Natürlich wird das im politischen Kampf oft verwendet. Und manchmal werden damit auch ganz konkret nur Gruppeninteressen gemeint. Jesus hat ungefähr in der Hälfte seiner Predigten das Thema Geld, Besitz aufgegriffen. Viele seiner Gleichnisse, die handelten davon, vom Reichtum, auch vom Schuldenerlass und wie man die Dinge gerecht regelt. Alles alltägliche Beispiele aus dem Leben und aus der damaligen Geschäftswelt, die er verwendet hat. Natürlich können wir das Thema Gerechtigkeit fromm abhandeln, theoretisch, theologisch, mit vielen Zitaten aus der Bibel untermauern. Und wir werden sicherlich eine Reihe von Erkenntnissen dabei gewinnen. Aber ist es nicht gleichzeitig ein Thema, das danach ruft, in unser Leben praktisch hineinzuwirken und hineinzudringen? Ich habe mich für diese Predigt, für die praktische Seite entschieden und ich möchte sie ansprechen. Und ich lese ein konkretes Beispiel aus der Apostelgeschichte vor, wo ungleiche Behandlung zu einem Aufschrei führte. Ich lese Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 6 nach der neuen Genfer Übersetzung. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Gemeinden stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung. Und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus: Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie, legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Ungleiche Behandlung wird sehr schnell erkannt. Inzwischen hat man erforscht, dass schon 3 Monate alte Babys erkennen, wenn sie nach unserer Terminologie ungerecht behandelt werden, wenn sie nicht das bekommen, was sie zu ihrem Leben und zu ihrer Weiterentwicklung brauchen. Und schon ab 9 Monaten erkennen Kinder, wenn sie im Vergleich zu anderen Babys benachteiligt werden. Oder sie erkennen auch, wenn vor ihren Augen andere Kinder ungleich behandelt werden. Und erstaunlicherweise lassen sie auch schon Freude erkennen mit 9 Monaten, wenn dem bevorzugten Kind dann wieder etwas weggenommen wird. Ja, interessant. Aber für mich ist interessanter, dass offenbar Gott uns eine Grundausstattung mitgegeben hat. Eine Grundausstattung, die schon einsetzt und schon wirkt, bevor die Erziehung überhaupt eingreift. Und diese Grundausstattung, die besteht aus 3 Teilen, nämlich Ich erkenne Unterschiede. Zweitens, ich kann bewerten, ob dieser Unterschied für mich von Nachteil oder von Vorteil ist. Und drittens, ich nehme dazu Stellung. Ich lehne sie ab oder ich nehme eine zustimmende Haltung ein. Zurück zur ersten Gemeinde, von der ich gerade las. Es ging auch eine Weile lang ganz gut. Und die Apostel glaubten, das kann immer so weiterlaufen. Die Apostel, sie teilten für die Bedürftigen das Essen aus. Und fast, meint man so nebenbei, haben sie auch noch Gottes Botschaft verkündigt. Und von den anderen, da wird nicht viel berichtet, aber ich habe den Eindruck, sie waren eher passiv und nahmen das alles, beides, sowohl das Essen als auch Gottes Botschaft, ganz gerne an. Bis jemanden auffällt, Moment mal, unsere schwächsten Glieder in der Gemeinde, unsere Witwen, die bekommen ja weniger als die Witwen der alteingesessenen Gemeindemitglieder. Und denen das aufgefallen war, das waren ja auch Juden, nur waren sie ausgewandert, hatten schon längst die hebräische Sprache vergessen und sprachen Griechisch, kamen irgendwann wieder zurück nach Jerusalem, wurden Christen oder waren es schon vorher und kamen zur Gemeinde. Sie haben schon ein bisschen was von der Welt gesehen. Sie haben schon viele Unterschiede gesehen. Und sie haben erkannt, hier läuft was nicht so ganz richtig. Irgendwie, wir gehören zwar dazu, aber irgendwie gehören wir doch nicht ganz dazu. Das ist eine Frage, die müssen wir uns auch immer wieder stellen. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, die noch relativ neu in der Gemeinde sind. Ungleichheit und Ungerechtigkeit ist nicht auf die säkulare Welt beschränkt. Sie kam immer schon und sie kommt auch leider immer wieder in christlichen Gemeinden vor. Und Ungerechtigkeit fällt immer zuerst den Benachteiligten auf, selten den Bevorzugten. Es ist natürlich schöner, zur Gewinnergruppe zu gehören als zur Opfergruppe. Die Apostel spüren, so kann das ja nicht bleiben. Das Problem dürfen wir nicht verschleppen. Wir müssen das Problem ganz rasch angehen und wir müssen es lösen. Es darf auch nicht eskalieren. Und sie entwickeln einen Lösungsansatz. Und diesen Lösungsansatz, den finde ich in verschiedener Hinsicht sehr interessant. Zum einen, mit der Entscheidung, die sie treffen, haben sie schon eine spätere Entwicklung der Kirche eingeleitet. Und sie ist deswegen auch intelligent, die Entscheidung, weil sie nicht selber entscheiden, sondern sie sagen der Gemeinde, wählt euch jemanden, der sich um die gerechte Verteilung der Güter kümmert. Sie vertrauen diese Entscheidung der Gemeinde an. Sie berufen eine Gemeindeversammlung ein und sie schlagen vor, ein neues Amt zu schaffen. Das Amt des Armenpflegers oder das Amt des Diakons ist so entstanden. Eine Gemeinde, die das Evangelium verkündet, darf das Helfen und das Tun nicht unterlassen. Aber einer kann natürlich nicht alles tun. Und so schaffen sie eine Ämtertrennung. Aus eins macht zwei, den Verkündiger und den Helfer, den Pastor und den Diakon. Und sie wollen auch, dass dieses Amt nicht fremd vergeben wird, sondern es soll aus der Gemeinde entstehen und es soll für die Gemeinde entstehen. Und alle sollen denen vertrauen, die dieses Amt der gerechten Verteilung innehaben. Aber sie sollen sich dann auch deren Entscheidung fügen. Und so werden 7 Männer ausgewählt, die anerkannt sind in der Gemeinde. Interessante Lösung, finde ich, weil ausgerechnet diese 7, man erkennt es an ihren Namen, kommt aus der Schar der Neulinge, nicht aus der Schar der alteingesessenen Glaubensbrüder. Und die Apostel, die schaffen noch mehr als ein Amt. Sie schaffen eine Form der Amtseinführung. Eine erste Liturgie, eine erste Zeremonie, die nicht von Jesus eingeführt wurde, sondern von ihnen. Durch Handauflegung, durch Gebet und Segnung. Und so wird das praktiziert bis auf den heutigen Tag. Waren damit alle Probleme gelöst? Natürlich nicht. Nur die akuten Probleme. Unsere Gemeinden sind aber anders aufgebaut. In unserer Gemeinde spielt Warenverteilung und Speisung nicht mehr die Rolle. Die modernen Staaten und die modernen Sozialwesen, die haben das übernommen. Aber trotzdem gibt es auch bei uns nach wie vor Arm und Reich und es gibt auch eine Schere, ein Auseinanderdriften. Die Frage ist immer nur bei dem Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich, wer bleibt da auf der Strecke? Wir leben ja als Christen nicht nur in Gemeinden, sondern wir gehören natürlich auch zum Staat, zu dem sozialen Gemeinwesen, zu dem politischen Gemeinwesen. Und wir leben in einer Welt von Staaten und wir müssen ja feststellen, dass diese Staaten sehr ungleich sind. Auch innerhalb von Europa gibt es große Ungleichheiten. Und es gibt ein gewaltiges Gefälle innerhalb von Europa zwischen reichen Ländern und armen Staaten. Wer sind die Gewinner? Wer sind die Verlierer? Sind die Spielregeln gerecht, mit denen wir miteinander als Staaten umgehen? Entsprechen sie einem biblischen Vorbild? Oder ist dem christlichen Abendland das biblische Vorbild in der Politik schon längst abhanden gekommen? Nun, es gibt auf der Welt jedes Jahr immer so um die 30 Millionen Hungertoten. Und es gibt eine wachsende Schere zwischen Arm und Reich. Und es gibt auch einen Sozialabbau in den Industrieländern. Und müssen wir uns als Christen nicht da auch die Frage stellen, wenn das so ist, müssen wir da nicht auch mal unser System in Frage stellen, ob es vielleicht gerecht ist oder ob es korrekturbedürftig ist? Christen, so bin ich der Ansicht, müssen auch immer Reformvorschläge und immer Alternativen vorurteilsfrei prüfen. Sie müssen die Bibel befragen und überlegen, was die Fülle an wirtschaftlichen Regelungen, die es ja in der Bibel gibt. Ich möchte nur an das Erlassjahr erinnern, an den Umgang mit Schulden, an den Umgang mit Reichtum und viele anderen. Was diese Regelungen für uns heute und für unsere Welt bedeuten. Aber welchen aktiven Beitrag, welchen praktischen Beitrag können wir selbst als Christen, die wir natürlich in einer Wirtschaft leben und in einer Gesellschaft leben, welchen können wir leisten? Wie weit können wir mit kleinen, winzigen Kräften diese Gesellschaft und diese Wirtschaft beeinflussen? Wir sind als Christen von Gott eingesetzte Hoffnungsträger für diese Welt. Auch in wirtschaftlichen Zusammenhängen, nicht nur in seelsorgerlicher Hinsicht. Und das muss konkrete Auswirkungen haben. Und ich möchte jetzt 4 praktische Beispiele nennen. 4 Themen aufgreifen. Zunächst das Thema gerechte bzw. faire Preise. Sie bekommen genauso wie wir jede Woche Werbeblättchen ins Haus. Und Sie haben sich sicherlich schon gewundert, warum Küchengeräte, Elektronik, Werkzeug, Maschinen, Lebensmittel zu unglaublich günstigen Preisen angeboten werden. Manche Produkte, die schreien es buchstäblich in die Welt hinaus, ich kann gar nicht fair produziert worden sein. Wir haben neulich ein Blatt bekommen, meine Frau hat es mir gezeigt, 1 Kilo Hühnchenfleisch, 1,59 Euro. Ja, da schreit ja das Huhn. Ich kann gar nicht fair behandelt worden sein bei dem Preis. Das kann uns nicht kalt lassen. In 1. Timotheus 5, Vers 18, da heißt es, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und ich möchte sagen, nicht nur ein Arbeiter ist seines Lohnes wert, sondern auch ein Produkt. Und Kunden müssen über Unternehmen und müssen über deren Produkte und auch unter welchen Bedingungen sie produziert wurden, aufgeklärt werden. Aber genauso müssen wir uns als Kunden darüber informieren, wie das entstanden ist. Und das ist heute weitgehend möglich. Heute bietet das Internet auch eine große Transparenz. Wir können uns über Firmen informieren, wir können uns über Marken informieren, wir können uns über Produkte einen Überblick verschaffen. Und wir werden im Laufe der Zeit darin auch Übung bekommen, uns einen Überblick zu verschaffen. Und wir werden auch auf die feinsinnige und subtile Irreführung immer mehr aufmerksam werden. Uns wird es auch manchmal auffallen, wenn da auf einem Produkt steht Made by statt Made in. Und mir ist es wirklich egal, woher ein Produkt kommt. Wir sind ein Exportland, aber wir müssen auch importieren. Ist mir aber nicht egal, unter welchen Bedingungen es entstanden ist. Und es ist auch bin auch nicht gleichgültig, wenn ganze Industrien, zum Beispiel eine Photovoltaikindustrie oder eine Stahlindustrie, wenn sie in Konkurs geht durch Dumpingpreise, die in anderen Ländern gemacht werden, unter ganz abscheulichen Produktionsbedingungen. Ein Preis wird durch den Markt bestimmt, durch Angebot und Nachfrage. Und ich bin ein Nachfrager, ich bin ein Kunde. Aber ein fairer Preis wird nicht alleine durch den Markt bestimmt, sondern durch gerechte Teilhaber. Alle, die daran teilhaben, dass das Produkt produziert wird und auf den Markt kommt. Erinnern Sie sich an die Milchpreisdiskussion der letzten Jahre? Uns war ja die billige Milch recht, aber dem Bauern nicht. Für den war es ein Verlustgeschäft. Hat uns das berührt? Ein gerechter Preis deckt meines Erachtens nicht nur die reinen Produktionskosten ab, sondern ermöglicht auch eine sozial und ökologisch verantwortungsvolle Produktion. Er macht eine faire Entlohnung der Produzenten möglich, auch der Produzenten in der dritten Welt. Werteorientierte Händler bezahlen ihre Partner pünktlich und nicht erst Monate später. Und sie bieten finanzschwachen Produzenten, wenn möglich, auch eine Vorfinanzierung an für Herstellung und für Ernte. Und als Christen haben wir auch einen gesunden Menschenverstand. Und wir können kritisch prüfen, ob ein Produkt realistisch zum Billigpreis hergestellt werden konnte oder nicht. Und im Zweifel, dann verzichte ich lieber oder ich wähle eine Alternative. Und wenn immer das möglich ist, dann handhaben wir das so. Das zweite Thema, das ich aufgreifen möchte, ist Geldanlage. Wer sich was erspart hat, möchte natürlich, dass es nicht weniger wird. Und wir wissen ja alle, auf die Sparbücher, da kriegst du heute nichts mehr. Ja, 0% Zinsen bei 2% Inflation ist ein Verlustgeschäft. Da liegt natürlich der Gedanke nahe, sich nach lohnenden Alternativen umzusehen. Ich erinnere mich an den amerikanischen Wirtschaftsprofessor Milton Friedman. In den 70er Jahren, als ich Betriebswirtschaft studiert hatte, war der ganz populär. Und er hat einmal gesagt, die soziale Verantwortung eines Unternehmens ist seine Profitsteigerung. Er hat bahnbrechende Erkenntnisse in der Wirtschaftslehre hervorgebracht und dafür hat er auch den Nobelpreis bekommen. Aber andererseits hat er wirtschaftlich benachteiligte Kleinbauern, die dritte Welt, Frauen und auch die Kinderarbeit nicht im Blickfeld gehabt. Arme haben leider nur sehr wenige Alternativen, um wieder auf die Beine zu kommen. Aber als Christen möchte ich das Wort, was er gesagt hat, abwandeln und sagen, die soziale Verantwortung einer Geldanlage ist der gemeinsame Nutzen für Geber und Nehmer. Jede Bank, die Geld bekommt, oder jeder Fonds, der Geld bekommt, der muss es ja irgendwie einsetzen, damit es nicht weniger wird, sondern dass es ein paar Erträge bringt. Aber auch hier gilt, wir dürfen schon nachfragen, wofür das eingesetzt wird und wofür das investiert wird. Und kann ich das verantworten, wofür das Geld eingesetzt wird? Es gibt inzwischen Banken und es gibt auch Anlagemanagementfonds, die geben Auskunft darüber, wo das Geld eingesetzt wird. Oder es gibt sogar Anlageformen, bei denen spielen christliche Werte eine Rolle. Tabu sind bei denen alle Investments, die mit der Verletzung der Menschenwürde einhergehen. Sie schließen Kinderarbeit aus, Glücksspiel, Pornografie, genauso wie die Spekulation mit Agrarrohstoffen oder den Hochfrequenzhandel, bei dem Profi-Investoren, die sich auskennen, mit blitzschnellen Computerprogrammen sich Vorteile beim Aktienhandel verschaffen. Und diese Banken und diese Anleger, die lassen die Nachhaltigkeit von Konzernen, bei denen sie das Geld anlegen, ausführlich prüfen, bevor sie es investieren. Und im Internet geben sie Informationen darüber. Das dritte Thema, das christliche Menschenbild. Ich habe es bereits angesprochen. Gibt es das noch in Europa? Gerechtigkeit kann natürlich nicht auf eine rein materielle Frage reduziert werden. Und wenn die geklärt ist, dann stimmt schon alles. Ein christliches Menschenbild gewährleistet, dass die Arbeit von Frauen und die Arbeit von Männern gleichberechtigt gewürdigt und auch gleichberechtigt entlohnt wird. Dass Mitarbeiter unter sicheren und unter gesunden Bedingungen arbeiten. Und dass die Teilnahme von Kindern an der Arbeit, in manchen Ländern ist es ja unumgänglich. Und wenn es überhaupt nötig ist, dann darf das nicht das Wohlbefinden der Kinder beeinträchtigen, nicht ihre Sicherheit, nicht ihre Bildungspflichten und auch nicht ihr Spielbedürfnis einschränken. Bei der Micha-Initiative fand ich ein praktisches Beispiel dafür, wie schreiendes Unrecht an Kindern reduziert werden kann. Kinder werden oft eingesetzt, um sogenannte seltene Erden auszugraben, die für die Produktion von der Elektronik bei Handys dringend gebraucht werden. Andererseits liegen in deutschen Haushalten, in deutschen Schubladen inzwischen mehr als 100 Millionen alte Handys herum, die wiederverwendet werden könnten. Ich habe 3 Stück zu Hause gefunden. Ich habe gleich mal nachgeschaut. Und ich fand bei der Initiative, bei der Micha-Initiative noch etwas. Man kann sich dort eine Sammelbox kommen lassen und die alten Handys dort hineinwerfen. Und man kann es zurückschicken und das kommt christlichen Werken zugute. 2 Boxen habe ich mir kommen lassen und meine Handys sind da drin samt Ladegerät. Seltene Erden, Kinderarbeit. Diese Sachen werden entweder wieder aufbereitet, wenn sie nicht mehr brauchbar sind, oder wiederverwendet, wenn sie noch brauchbar sind. Und wir können damit einen kleinen, winzigen Schritt tun, dazu beizutragen, dass die Kinderarbeit sich reduzieren kann. Und wenn Sie Handys haben, alte Handys, ich möchte es gerne hier aufstellen, wenn es recht ist, werfen Sie es rein, samt Ladegerät, wenn es noch eins gibt. Ich kümmere mich darum, dass das weitergeleitet wird. Und viertens möchte ich an einen Menschen erinnern und ihn erwähnen, dessen 200. Geburtstag wir vor kurzem hatten. Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Sie kennen wahrscheinlich alle die Raiffeisenbanken oder wer auf dem Land aufgewachsen ist, der kennt die Raiffeisenwarenlager. Als eine Hungersnot war, vor mehr als 150 Jahren, die Menschen in unbeschreibliches Elend gestürzt hat, da gründete er zuerst einen Brotverein. Aber er hat bald erkannt, dass Almosen alleine die Menschen nicht aus der Not bringt. Dann hat er einen Hilfsverein gegründet, mit anderen einen Hilfsverein auf Gegenseitigkeit, bei dem man Erspartes einzahlen konnte, aber auch Kredite ausnehmen konnte. Und man hat es auf solidarischer Basis alles gemeinsam verantwortet und jeder stand für den anderen ein. Nicht einer musste, wenn er in Not kam, damit rechnen, dass er aus Haus und aus dem Grund und Boden gewiesen wurde. Alle standen gemeinsam für Schulden ein. Der Genossenschaftsgedanke war geboren. Dadurch, dass die Kreditnehmer aber gleichzeitig auch Geschäftsanteile bekommen haben, waren sie zu Partnern geworden und nicht mehr nur zu Almosenempfängern. Es war ein revolutionärer Gedanke und Raiffeisens Motivation, und das wissen heute kaum noch welche, war eine christliche. Und keiner weiß mehr heute, der bei der Raiffeisenbank ein Konto hat, dass das ursprünglich als ein christliches Werk angefangen hat. Und er schrieb: Wir betonen ausdrücklich die christliche Nächstenliebe, welche in der Gottesliebe und in der Christenpflicht wurzelt, daraus ihre Nahrung zieht, und je mehr geübt, umso kräftiger und nachhaltiger wird sie. Raiffeisen zielte auf einen gerechten Ausgleich zwischen Wohlhabenden und Notleidenden ab. Er hatte gehofft, dass die Not beseitigt werden könnte und dass die Mittellosen sich allmählich erholen. Das waren die vier praktischen Themen dazu. Und wenn Ihnen diese Predigt heute zu wenig fromm, zu wenig theologisch war, dann war das pure Absicht. Erinnern Sie sich noch an die letzte Bundestagswahl? Die Partei Die Linke, die hatte sich das Thema Gerechtigkeit auf die Fahnen geschrieben und auf den Plakaten stand: Wir wollen die Armut in Deutschland beseitigen und dafür 800.000 Millionäre stärker besteuern. Bitte unterstützen Sie uns dabei, Internetseite www.fürgerechtigkeit.de. Immerhin, habe ich mir gedacht, 800.000 Millionäre, da war ich schon überrascht. So viele hätte ich gar nicht gerechnet. Und das Zweite, was mich überrascht hat, durch höhere Steuern mehr Gerechtigkeit. Fand ich auch interessant. Aber im Ernst, wir können uns nicht so einfach von anderen unsere Kernthemen des christlichen Glaubens wegnehmen lassen. Wir haben da was beizutragen. Und in den letzten Tagen sah ich, und Sie werden es auch gesehen haben, an den U-Bahn- und S-Bahn-Haltestellen ein ganz anderes Plakat. Da steht drauf: Unsere Formel für mehr Gerechtigkeit auf der Welt, H2O, Wasser. Wir setzen uns dafür ein, dass mehr Menschen Zugang zu sauberem Wasser haben. Brot für die Welt. Was für ein Unterschied. Die einen glauben, Gerechtigkeit durch Wegnehmen herstellen zu können, und die anderen wollen den Menschen etwas geben. Aus einem christlichen Selbstverständnis heraus, aus einem christlichen Menschenbild heraus. Und sie wollen ihnen das geben, was sie zum Leben brauchen. Unüberhörbar ist aber bei den Politischen, wie auch bei Brot für die Welt, der Schrei nach Gerechtigkeit. Und ich sage zum Abschluss: Eine Gemeinde, die das Evangelium verkündet, die darf das Helfen und das Tun nicht hinten anstellen. Eine christliche Grundhaltung alleine ist nicht die Kernlehre des Evangeliums. Und ich möchte zu solchen Menschen gehören und zu solchen Christen gehören, die ähnlich wie Raiffeisen die Mitmenschen zu Partnern macht und nicht zu Bittstellern und nicht zu Almosenempfängern. Amen.